Genau, zum Thema heute Befreiungsnationalismus und Separatismus oder ich glaube, ich hatte es genannt, Widersprüche und Fallstricke des linken Nationalismus am Beispiel Kataloniens. Also es wird eher im zweiten Teil vor allen Dingen dann um Katalonien gehen. Im ersten Teil werde ich allgemeiner was über Nationalismus erzählen, aber auch über nationale Befreiungsbewegungen und sozusagen Nationalismus als Strategie der Befreiung. Vielleicht kurz noch zu meinem Zugang dazu. Also ich habe selber mal, das ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe selber mal ein Jahr in Barcelona gelebt und war da eben auch in linken Kreisen unterwegs und war dann sozusagen mit dem für mich zumindest erstmal Problem konfrontiert, dass dort die Linke eigentlich zu 100% sich selber als nationalistisch bezeichnet. Und genau, es da so eine nationalistische Hegemonie eben auch in der linken Bewegung gibt. Und darauf aufbauend habe ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, was dann dazu geführt hat, dass ich auch irgendwann eine Doktorarbeit dazu geschrieben habe, und zwar konkret zu den nationalen Befreiungsbewegungen in Katalonien und im Baskenland. Und so ein bisschen darauf aufbauend ist dann auch daraus dieses Buch hier geworden, Kritik des Nationalismus, was vor anderthalb Jahren in der Theorie-Org-Reihe vom Schmetterling Verlag erschienen ist. Da geht es zwar allgemein um Nationalismus, aber eben auch viel um dieses ja oft widersprüchliche Verhältnis von Befreiung und Unterdrückung, was sich im Nationalismus eben findet. Und genau, darüber wollte ich euch auch heute noch mehr erzählen. Das ballert hier immer so, stört das? Ich denke mal, die meisten von euch, die hier sitzen, haben das so ein bisschen verfolgt, was in Katalonien in den letzten Monaten vor allen Dingen passiert ist. Ich will es trotzdem noch mal so kurz zusammenfügen sozusagen. Bisweilen von der Außenperspektive, finde ich zumindest, wirkt das ja so ein bisschen wie so ein schlechter Film. Also es gibt da jetzt so ein rebellisches Volk, was sich gegen den Zentralstaat auflehnt. Der Zentralstaat hat nichts anderes zu tun, als seine Schlägertruppen der Guardia Civil zu schicken, um eben dieses Referendum, was am 1. Oktober ja abgehalten wurde, zu verhindern. Begleitet all das von Massenprotesten mit Hunderttausenden von Menschen auf der Straße und eben mittlerweile ja im Ministerpräsidenten Puigdemont, der immer noch in Belgien im Exil sitzt, wo er hingeflüchtet ist, ich glaube. Mittlerweile sitzt er da schon ja, 3-4 Monate und traut sich auch noch nicht zurück, weil klar ist, er würde festgenommen werden. Am 21. Dezember gab es dann jetzt ja Neuwahlen, die vom spanischen Zentralstaat erzwungen wurden sozusagen oder angesetzt wurden, wo es quasi wie vorher schon bei den Wahlen wieder eine sehr knappe Mehrheit für die Separatisten gegeben hat. Die können zurzeit keine Regierung bilden, weil sie eben Charles Puigdemont zum Ministerpräsidenten ernennen wollen. Das geht aber nur, wenn er vor Ort ist und wenn er nach Spanien einreist, würden sie ihn festnehmen. Das heißt, es ist weiterhin so eine politische Pattsituation und keiner weiß so richtig, wie es da weitergehen soll. Ich habe in letzter Zeit öfter mal Veranstaltungen oder auch Podiumsdiskussionen zu dem Thema gehalten und habe dabei einerseits gemerkt, dass es auf sehr großes Interesse stößt, dieses Thema. Und man merkt aber ja auch, wenn man so verschiedene Zeitschriften liest oder auch Blog-Einträge, Facebook, was weiß ich was verfolgt, dass die Meinungen da sehr weit auseinandergehen, wie das jetzt einzuordnen ist aus einer linken Perspektive. Also das heißt, es gibt so die eine Fraktion, die da tatsächlich eine demokratische Bewegung am Werk sehen oder möglicherweise sogar eine sozialrevolutionäre Bewegung und fordern eben Solidarität ein für diese soziale Revolution, die da im Entstehen ist. Und dann gibt es so eine andere Fraktion, die dort einfach nur einen regressiven, bornierten Nationalismus sehen, wenn nicht sogar eine völkische Bewegung und halt jegliche Solidarität verweigern. Ich kann schon mal als Spoiler sagen, ich sehe das zwar alles sehr kritisch, aber würde mich eher zwischen diesen beiden Polen einordnen. Grundsätzlich ist es ja aber aus einer, ich sag mal, hiesigen linken Perspektive einfach sehr verwunderlich, dass es dort eine linke Bewegung gibt, die sich positiv auf Nationalismus bezieht und sich eben an nationalistischen Kämpfen beteiligt. Und genau, bevor wir jetzt zum linken Nationalismus allgemein kommen und speziell zu Katalonien, möchte ich erstmal ein bisschen sozusagen versuchen zu klären in der Kürze der Zeit, Wie ich Nationalismus definiere oder wie man meiner Meinung nach Nationalismus definieren sollte. Und für so ein Verständnis ist es vor allen Dingen wichtig, sich klarzumachen, dass Nationalismus eben nicht per se etwas Rechtes oder Linkes ist. Ich werde so hin und wieder mal aus meinem Buch kleine Abschnitte vorlesen, weil ich finde, dass ich es da schön formuliert habe. Trotz seiner historischen Massengräber und der dem Nationalismus immanenten Gewalttätigkeit lässt sich jedoch nicht bestreiten, dass Nationalismus während der letzten zwei Jahrhunderte zugleich Motor des Fortschritts, der Modernisierung und Demokratisierung war und sich, wie Benedict Anderson betont, seit dem Zweiten Weltkrieg jede erfolgreiche Revolution in nationalen Begriffen definiert hat. Die antikolonialen Kämpfe in Afrika und Asien fanden im Namen der Nation statt. Partisaninnen und Antifaschistinnen verteidigten ihre Nation gegenüber dem deutschen Faschismus und sozialrevolutionäre Bewegungen in Lateinamerika traten gegen diktatorische Regime für die nationale Befreiung ein. Vor allem die Frage, ob und inwieweit Kämpfe um nationale Befreiung und das Konzept der Nation an sich als emanzipatorische Bezugspunkte gelten können, ist schon immer eines der großen Streitthemen innerhalb der Linken gewesen und die Diskussion hält bis heute an. Während in Deutschland nationalistisch eine Kategorie zur Bestimmung extrem rechten Denkens ist und auch in linken Diskursen ja meist so verwendet wird, gilt nationalistisch in vielen Teilen der Welt, insbesondere in Ländern mit einer Geschichte kolonialer Unterdrückung, als linke Selbstbezeichnung und antiimperialistische Strategie emanzipatorischer Kämpfe. Hierzulande werden antinationale Demonstrationen durchgeführt und ein nicht kleiner Teil der radikalen Linken will die Nation am liebsten gleich abschaffen. Nicht weit entfernt gehen eben in Katalonien und im Baskenland Antirassistinnen und Hausbesetzerinnen hingegen für ihre Nation auf die Straße, fordern Einsprachigkeit und nationale Selbstbestimmung in einer freien Welt der freien Völker. Nationalismus als genuin rechtes oder linkes Phänomen abzutun, geht also offensichtlich an der Realität vorbei. Nationalismus führte sowohl zur Befreiung als auch zum Massenmord, zur kollektiven Einforderung gleicher Rechte als auch zur Verweigerung derselben Rechte gegenüber anderen Kollektiven. Nicht selten vereinte er all diese Aspekte an Ort und Stelle. Nationalismus ist also ein sehr ambivalentes und auch widersprüchliches Phänomen. Und zu einem Verständnis des Nationalismus finde ich sehr wichtig, dass man sich immer wieder diese Ambivalenz und Widersprüchlichkeit verdeutlicht. Zur Frage, was ist Nationalismus? Zum Nationalismus passt so ein bisschen das, was Perry Anderson zu Ideologien gesagt hat. Die sind so ein bisschen wie Mundgeruch, immer nur das, was die anderen haben. Auf der rechten Seite benutzt man dann gerne Begriffe wie nationale Identität, Nationalbewusstsein oder Patriotismus, um eben das böse Wort Nationalismus nicht benutzen zu müssen. Auf der linken Seite gibt es immer noch das große Bedürfnis, einen Unterdrückungsnationalismus von einem Befreiungsnationalismus abzugrenzen. Und in der wissenschaftlichen Forschung hat man sich eigentlich darauf geeinigt, dass es gar keinen Nationalismus gibt, sondern nur unzählige Nationalismen. Tatsächlich ist es einigermaßen schwierig, Nationalismus zu definieren, eben aufgrund dieser vielen Erscheinungsformen, die ich auch gerade angesprochen habe. Aber wenn man eben nur von Nationalismen redet und sie alle voneinander abgrenzt, führt das auch wieder von einem Verständnis des Phänomens weg. Und was man sich klar machen muss, ist, dass die Ambivalenz des Nationalismus eben nicht in der Vielfalt seiner Erscheinungsformen liegt, sondern dass jeder Nationalismus in sich ambivalent ist. Also das heißt, Emanzipation und Regression, Befreiung und Unterdrückung ging von Beginn an in ihm zusammen. Und man muss sich eben auch klar machen, dass Nationalismus nicht erst da anfängt, bei Kriegen und nationalistischer Gewalt, bei militärisch bewachten Grenzen oder wenn Deutschland über alles gefordert wird, sondern eben schon da, wo von uns und wir die Rede ist und man nicht seine Freunde und Freundinnen meint. Das heißt, Nationalismus beginnt bereits bei der Identifikation mit der Nation, also der sogenannten nationalen Identität. Diese Identifikation ist auch stets mit einem Rechtsanspruch verbunden. Also das heißt, mir steht etwas zu und anderen nicht, allein aus der Tatsache, dass ich eben Teil einer bestimmten Nation bin. Und hinter dem nationalistischen Weltbild steht die Vorstellung, dass die gesamte Menschheit in Völker und Nationen eingeteilt ist, die eben inhaltlich durch gemeinsame Sprache, Kultur oder auch Abstammung, je nachdem, was für Nationenkonzepte dahinter steht, bestimmt werden. Und dass es eben diese Völker und Nationen sind, die als handelnde Subjekte Geschichte schreiben. Das heißt, die Weltgeschichte ist eben nicht die Geschichte einzelner Menschen, die sich zusammengetan haben, sondern irgendwelcher siegreicher Völker. Zusammengefasst kann man sagen, Nationalismus ist eben vor allen Dingen erstens eine Bewusstseinsform, also heißt eine ganz spezifische Art und Weise, die Welt zu sehen und sich und andere in ihr zu verorten. Und zweitens ist aber Nationalismus auch das grundlegende Ordnungs- und Strukturprinzip moderner Gesellschaften. Insofern kann man von einer Hegemonie der nationalen Denkform sprechen. Also das heißt, seit dem Aufkommen des Nationalismus vor gerade mal 200 Jahren hat sich das Nationale als Grundmuster der gesellschaftlichen Organisation durchgesetzt, ebenso wie als machtvollste Quelle kollektiver Identität. Wir kennen das ja alle, du bist Deutschland, wir sind Papst und wenn aus 80 Millionen ein Team wird, gibt es kein Entrinnen mehr. Jeder Mensch ist eben Teil einer bzw. seiner Nation, ob er das möchte oder nicht. Bei Flugzeugunglücken wird man zuerst über die Toten der eigenen Nation informiert, so als ob man nahe Angehörige verloren hätte. Und die sogenannte nationale Identität gilt eben als unverzichtbare Grundkonstante des menschlichen Fühlens und Handelns, der Pass als einzig legitimer Nachweis der eigenen Existenz. Menschen werden eben nicht in erster Linie als Individuen beurteilt, katalogisiert, diskriminiert oder mit Rechten versehen, sondern in erster Linie als Angehörige einer Nation. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr euch im Ausland aufhaltet, dass die erste Frage von Leuten, die man kennenlernt, meist ist, woher kommst du? Und oft enttappt man sich vielleicht auch selber, diese Frage zu stellen. Und auch diese Frage zielt ja auf die nationale Zugehörigkeit ab, wobei zum Beispiel die Frage nach der sozialen Zugehörigkeit, also im Sinne von die soziale Herkunft, viel aussagekräftiger darüber wäre, wie denn die tatsächlichen Lebensverhältnisse der anderen Person oder von einem selbst aussehen, wo ja eigentlich die Frage drauf aus ist. Aber hinter dieser Frage nach der nationalen Zugehörigkeit steht eben die Vorstellung, dass diese deiner Essgewohnheiten, deine sportlichen Interessen und den größten Teil deiner Persönlichkeit bestimmt, eben deine Identität ist. Das heißt, die Vorstellung einer Welt aus Völkern und Nationen prägt die Wahrnehmung der Menschen ebenso wie die Institutionen moderner Staatlichkeit. Offenbar haben weder die Millionen Tote der beiden Weltkriege, noch die brutale Erfahrung des Nationalsozialismus, noch die wissenschaftliche Dekonstruktion nationaler Mythen der Hegemonie des Nationalen etwas anhaben können. Nationalismus scheint aufklärungsresistent zu sein. Und auch von der sogenannten Globalisierung zeigt sich die nationale Weltordnung unbeeindruckt. Obwohl die Möglichkeiten grenzüberschreitender Kommunikation und transnationaler sozialer Beziehungen noch nie so groß waren wie heute, ging diese Zunahme globaler Gleichzeitigkeit eben keineswegs mit einem Abbau national begrenzter Wahrnehmung einher. Ganz im Gegenteil ist global ja eine Hinwendung zu ethnischen, kulturellen und nationalen Identifikationsmustern festzustellen und auch die These vom Bedeutungsverlust des Nationalstaates angesichts der fortschreitenden Globalisierung, die vor allen Dingen auch in der linken Theoriebildung immer wieder aufgestellt wurde, wurde ja gerade in den letzten Jahren in der Finanz- und aber auch vor allen Dingen in der sogenannten Flüchtlingskrise eindrucksvoll widerlegt. Die durchweg national bestimmte Krisenpolitik auf durchweg internationale oder globale Phänomene hat eben all jene Erwartungen zunichte gemacht, Europa könnte mal als supranationales Gebilde den Nationalstaat ersetzen. Stattdessen werden wieder überall Grenzzäune gebaut und im Land der Krisengewinnerin Deutschland schaut man abfällig auf die faulen Griechen hinab. Ein Blick in die Nachrichten verband die Idee des Kosmopolitischen täglich aufs Neue ins Reich der Utopie. Genau, wenn man sich sozusagen diese aktuelle Situation anschaut und vor allen Dingen ja auch die ganz aktuell alltägliche Gewalt des Nationalismus, sei es jetzt, wenn sie sich im Hass der AfD und anderer besorgter Bürgerinnen niederschlägt oder eben, wenn man sich das Massensterben an den europäischen Außengrenzen anschaut, kann man eigentlich schnell vergessen, dass hinter der Idee der Nation ursprünglich mal, zumindest historisch betrachtet, eben auch ein fortschrittliches Konzept stand. Die moderne Idee der Nation steht in enger Verbindung mit der französischen und auch nordamerikanischen Revolution, also entstand im 18. Jahrhundert. Und damals war die Nation vor allen Dingen ein politisches Konzept, verbunden mit einer demokratischen Idee. Und zwar sollte über sprachlich und ethnisch definierte Grenzen hinweg eine Einheit im Kampf gegen die Herrschenden, also die Feudalherrschaft, die Königshäuser und so weiter, erreicht werden. Menschen, die zu jener Zeit in erster Linie untertan waren, sollten eben unabhängig kultureller und ethnischer Herkunft zu gleichen und freien Bürgern werden, in dem Fall tatsächlich Bürgern und nicht Bürgerinnen, weil Frauen noch lange Zeit vom Liberalismus ausgeschlossen waren. Und diese gleichen und freien Bürger sollten sich eben bewusst und in freier Entscheidung selbst eine rationale Ordnung des Zusammenlebens geben. Also heißt, es ging darum, eine Nation zu schaffen, und man hat sich nicht auf eine Nation bezogen, die es angeblich schon seit Hunderten von Jahren oder 1000 Jahren gibt. Und im Zusammenhang damit steht eben auch die Erschaffung des modernen Rechtsstaates, wie wir ihn heute kennen, und eben auch das erkämpfte Ende feudaler Ausbeutung und Willkür. Natürlich muss man dazu erwähnen, dass diese bürgerliche Emanzipation durchaus sehr begrenzt war. Das sieht man, wie schon gerade angesprochen, daran, dass das Frauenwahlrecht in den meisten europäischen Ländern eben erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkämpft wurde. Und auch im Falle der USA, die ja so als Paradebeispiel eines aufgeklärten Nationenverständnisses gelten, wurde das Nationbuilding eben auch unter Ausschluss der schwarzen Bevölkerung und der Native Americans durchgeführt und oft auch auf deren Rücken. Und nicht zuletzt war diese Erschaffung nationaler Identität und Einheit eben auch ein Mittel für das Bürgertum, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Trotzdem war es eben historisch gesehen ein sehr revolutionärer Charakter, den diese frühen nationalen Bewegungen innehatten. Dieser revolutionäre Charakter hielt aber nicht lange an. Heißt, die Bedeutung von Nationen verschob sich im 19. Jahrhundert immer mehr in Richtung von Kulturnation. Also das heißt, dass Ethnie, Sprache und Herkunft zu den bestimmenden Merkmalen von Nationen wurden. Und exemplarisch dafür steht eben der deutsche Nationalismus, der sich das quasi so ein reaktionärer Aufstand war und sich auch ganz explizit im Widerspruch zum französisch-republikanischen Konzept der Nation entwickelt hatte. Was nach Meinung der deutschen nationalen Bewegung übrigens gleichzeitig auch ein jüdisches Konzept war, weil es eben die rechtliche Gleichstellung von Juden und Jüdinnen beinhaltet hatte. Der deutsche Nationalismus oder die deutsche nationale Bewegung, die hat ein Konzept der Nation, was von einer völkischen Schicksalsgemeinschaft ausging, mit erblichem Charakter, ohne die Möglichkeit für das Individuum, diese Gemeinschaft zu verlassen oder ihr beizutreten. Sie sprachen von einem tausendjährigen Reich und den germanischen Stammesgemeinschaften, während auf der anderen französischen Seite eben die Rede war von der Nation als ein tägliches Plebiszit, also quasi eine tägliche Volksabstimmung. So hat das einer der berühmten Philosophen des französischen Nationskonzepts, Ernst Renan, mal bezeichnet. Und der hatte auch im Jahr der deutschen Reichsgründung noch in einem Brief an einen Deutschen geschrieben, dass wenn man die deutsche Geschichtsphilosophie oder die deutsche Nationidee konsequent zu Ende denken würde, gäbe es eigentlich nur für die Orang-Utans ein Recht, sich auf deutschem Boden aufzuhalten, weil die ja vor ganz langer Zeit mal von der bösen Zivilisation vertrieben worden seien. Aber wie wir wissen, blieb diese Kritik ungehört und stattdessen hat sich eben diese zoologische Geschichtsphilosophie durchgesetzt. Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern, ebenso auch in Frankreich. Das heißt eben, Ethnie, Kultur, Sprache und Abstammung wurden zu den bestimmten Merkmalen von Nationen. Damit hat auch der Begriff des Volkes, vor allen Dingen in Deutschland, seinen revolutionären Charakter verloren, den er ja mal inne hatte, weil damit eigentlich die Masse der Bevölkerung in Abgrenzung zur herrschenden Elite gemeint war. Aber auch dann wurde Volk eben ethnisch definiert. Heißt, Nationalismus, ursprünglich ein Instrument der demokratischen Transformation der Gesellschaft und ein Nationalstaat, wurde zur Ideologie des Ausschlusses. Zur Konstruktion des Anderen, der Feinden der Nation, verband er sich dann im 19. Jahrhundert auch zunehmend mit Rassismus und Antisemitismus, vor allen Dingen in Deutschland, aber auch längst nicht nur hier. Und er wurde eben auch wichtig für die Legitimation der Verteidigung nationaler Interessen im bestehenden Weltmarkt. Und im Kolonialismus konnte man dann gut sehen, wie sich eben Rassismus und diese Verteidigung nationaler Interessen miteinander verband und global auf sehr brutale Weise durchgesetzt wurde. Und während dann schon bald die Konkurrenz der zumeist noch jungen Nationen sich dann auf ebenso gewalttätige Weise im Ersten Weltkrieg äußerte. Nachdem der Nationalismus dann im Ersten Weltkrieg über mehrere Jahre hinweg seine äußerst brutale Seite gezeigt hatte, hat es dann nicht dazu geführt, dass man dann wieder davon Abstand genommen hat, sondern ganz im Gegenteil, wurde mit der Friedensordnung von Woodrow Wilson im Anschluss an den Ersten Weltkrieg das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung und damit auch das sprachlich und ethnisch definierte Nationalstaatskonzept zur gültigen internationalen Norm, was dann wiederum unzählige Vertreibungen, Umsiedlungen und Unterdrückungen von sogenannten Minderheiten zur Folge hatte. Das sozusagen als so kurzer Abriss, wie sich das Nationenverständnis vor allen Dingen in Europa, wie es entstanden war und wie es sich dann zum Schlechten hin entwickelt hat. Und während sich in Europa eben dieses ethnische Verständnis von Nation durchgesetzt hatte, wurde gerade in anderen Teilen der Welt jedoch weiterhin Nation als demokratisches, wenn nicht gar revolutionäres Konzept in Stellung gebracht. Und vor allen Dingen kam dieser demokratische bis revolutionäre Aspekt der Nation besonders bei antikolonialen und nationalen Befreiungsbewegungen zum Tragen. Man kann sozusagen zwei Phasen so grob unterteilen, nationale Befreiungsbewegungen. Die eine Phase bezieht sich vor allen Dingen auf den lateinamerikanischen Kontinent, und zwar im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und die zweite Phase hat dann vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Und das Beispiel Lateinamerika ist insofern interessant, weil es, glaube ich, auch vielen die Geschichte gar nicht unbedingt bekannt ist. Also der zweite Nationalstaat auf amerikanischem Boden, der errichtet wurde, war Haiti. Und zwar direkt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und Haiti war vorher eine französische Kolonie, Saint-Dominique. Und das Interessante an Haiti ist tatsächlich, dass im Unterschied zu den nationalen Bewegungen in Europa oder auch in den USA, die eben vor allen Dingen oder die eine Mischung waren aus sozialer Bewegung und bürgerlichen Bewegung, wo aber auf jeden Fall das Bürgertum eine wichtige Rolle gespielt hat, war es in Haiti tatsächlich keine bürgerliche, sondern eine soziale Revolution, an- und durchgeführt von den untersten Schichten der Gesellschaft, nämlich den schwarzen Sklaven und Sklavinnen. Die haben sich selber die schwarzen Jakobiner genannt, haben sich also explizit auf die französische Revolution berufen und haben quasi, naja, das, was in Frankreich diese ganzen Werte von Freiheit, Gleichheit, Volkssouveränität, die dort entworfen wurden oder entworfen worden waren ein paar Jahre zuvor, haben sie sich eben angeeignet und haben das gegen die französischen Kolonialherren in Stellung gebracht. Und in Haiti begann dann eben auch diese Welle von Unabhängigkeitskämpfen, oder das war so der Startschuss dafür, die dann auch in den anderen Regionen Lateinamerikas stattgefunden haben und dann bis 1825 zur fast vollständigen Unabhängigkeit des Kontinents geführt haben. Das ist zwar. So, wie komme ich hier raus? Das ist jetzt gar nicht so was Besonderes, aber ich fand das ganz nett. Das ist die Flagge von Nicaragua, und wenn ihr das hier euch anguckt, sieht man da die rote Jakobinermütze. Also es ist so, dass eben in vielen lateinamerikanischen Ländern sich auf die französische Revolution bezogen wurde. Und was sie gemacht haben, war eigentlich nichts anderes, als eben in den, also als die Einforderung oder einzufordern, dass diese vermeintlich universal gültigen demokratischen Freiheitsrechte und Prinzipien, die in den Ländern der Kolonialmächte formuliert worden waren, auch für sie gelten sollen. Zugleich lässt sich am Beispiel der Unabhängigkeitskämpfe in Lateinamerika auch sehr gut die Ambivalenz des Nationalismus aufzeigen. Weil zwar einerseits Haiti und diese soziale Revolution dort der Startschuss für die Unabhängigkeitsbewegung war, die Bewegungen, die aber dann im Anschluss daran in den anderen Regionen Lateinamerikas stattfanden, waren wiederum vom Bürgertum angeführt. Es gibt sogar auch Autoren und Autorinnen, die von einem spanischen Bürgerkrieg sprechen, weil nämlich die Trägerschichten dieser Unabhängigkeitskämpfe hauptsächlich Nachkommen eingewanderter Familien aus Spanien waren. Und zwar haben die sich einerseits an diesem erfolgreichen Unabhängigkeitskampf in Haiti orientiert, gleichzeitig haben sie aber auch Angst davor gehabt, weil nämlich klar war, dass wenn das in ihren Ländern auch passiert, sie als Teil der Elite eben ordentlich Probleme kriegen würde. Also heißt, sie haben ganz explizit eine bürgerliche Revolution begonnen und einen Unabhängigkeitskampf, um solche sozialen Revolutionen wie in Haiti zu vermeiden. Sie hat nämlich eben Angst davor, dass die Marginalisierten und die Unterdrückten in den Ländern, die ja auch da die große Mehrheit der Bevölkerung ausgemacht haben, sich tatsächlich erheben und eine soziale Revolution durchführen. Und deswegen haben sie eine bürgerliche Revolution durchgeführt, ihnen eben im Sinne eines bürgerlichen Rechtsstaates gewisse Rechte zugewiesen, ohne aber eben die grundlegende Ungleichheit und Unfreiheit anzugehen. Was im Übrigen auch zeigt, dass es eine sehr verzerrte Wahrnehmung ist, wenn man Simón Bolívar oder José Martí oder wie sie alle heißen, als Revolutionshelden abfeiert. Das waren sie nämlich nicht. Die zweite Phase der antikolonialen Bewegung oder auch so ein bisschen die Blütezeit der antikolonialen Bewegung fand dann eben im Anschluss an den Ersten Weltkrieg statt, an den Zweiten Weltkrieg statt. Noch da gibt es sozusagen Parallelen zu dem, was ich gerade erzählt hatte, weil sich nämlich vielerorts sozusagen nationale Befreiungsbewegungen dann gegen die Kolonialmächte aufgelehnt haben und eben auch sozusagen unter Bezugnahme auf die Prinzipien, mit denen zum Beispiel die Alliierten sich zuvor gegen den deutschen Faschismus gewendet hatten. Also heißt, wenn die Alliierten gegen eine deutsche Besatzung vorgehen und für sozusagen Unabhängigkeit eintreten, wie kann es denn dann sein, dass sie selber noch Kolonien haben, wo sie Menschen genau diese Rechte verwehren? Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, der antifaschistische Kampf transformierte sich in den Kolonien zum nationalen Befreiungskampf. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging es dann auch sehr schnell. 1947 löste sich Indien aus der britischen Herrschaft. In den 50er Jahren wurde die Unabhängigkeit Algeriens und Indochinas erkämpft. Und 1960 war dann das sogenannte Afrika-Jahr, in dem in einem Jahr 17 Kolonien ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Der Unterschied zu den Unabhängigkeitsbewegungen Lateinamerikas aus dem 19. Jahrhundert war vor allen Dingen, dass diese neue Phase nationaler Befreiungsbewegung im Kontext einer globalen antiimperialistischen Bewegung auch stand. Das heißt, sie haben sich alle auf sozialistische oder kommunistische Ideen berufen, haben sich eben statt auf die französische, auf die russische Revolution berufen. Und ein weiterer Unterschied bestand darin, dass vielerorts auch außerhalb eines kolonialen Kontextes, vor allen Dingen auch hier wieder Lateinamerika, nationale Befreiungsbewegungen entstanden waren, die aber vor allen Dingen eben sozialrevolutionäre Bewegungen waren, die sich gegen autoritäre und diktatorische Regime, gegen die gekämpft haben. Was all diese Bewegungen trotz ihrer vielfältigen Unterschiede einte, war eben, und das sozusagen auch in Anschluss an die ersten revolutionären nationalen Bewegungen, dass für sie die Nation das politische Gegenkonzept zu kleinen, lokalen, ethnisch oder kulturell bestimmten Gemeinschaften war. Auch sie wollten eine Einheit im Kampf gegen die Herrschenden erreichen und ihre nationale Identität gründete sich auf der kollektiven Erfahrung der Unterdrückung und eben nicht auf Kultur oder Abstammung. Man sieht es auch daran, dass zum Beispiel es in Afrika Versuche gab, des Panafrikanismus, also heißt tatsächlich über den Kontinent global eine Bewegung zu errichten, die sich gegen die Kolonialherrschaft stellt. Ähnliches gab es in Lateinamerika, dass es Aufforderungen gab, dass man eine lateinamerikanische Nationalität begründen müsste. Das heißt also, nationale Befreiung bedeutete für diese Bewegung in erster Linie soziale Befreiung. Nun fanden die aber natürlich auch nicht in einem luftleeren Raum statt. Und bei der nationalen Befreiung ging es eben auch um mehr als nur die Herausführung aus der kolonialen Abhängigkeit und diktatorischer Unterdrückung. Es ging eben auch darum, für die eigenen, in Anführungsstrichen, eine Form zu finden, am globalen Wettbewerb teilzunehmen. Also das heißt, um sein Bild zu bemühen, die unterdrückten Völker wollten eben nicht weiter vom Spielfeldrand zusehen, wie sich Nationalstaaten oder auch nur einzelne autokratische Machthaber und Machthaberinnen um die globalen und vor allen Dingen ihre lokalen Ressourcen prügelten, sondern sie wollten oder besser gesagt mussten einen Weg finden, mitspielen zu dürfen. Und die Unabhängigkeit, also sich selbst zu einer Nation zu erheben, war und ist eben der einzige Weg, um am Spiel, heißt der Weltmarktkonkurrenz, teilhaben zu können. Denn mit der globalen Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise hatten sich im 19. Jahrhundert die Nationalstaaten quasi zum politischen Überbau des Kapitalismus entwickelt, also als die Form, in der sich die Weltmarktkonkurrenz konkret umsetzt. Und sie haben ja auch bis heute diese Funktion nicht eingebüßt. Also sie sind bis heute die einzig legitimen Akteure auf dem Weltmarkt. Es gibt zwar ohne Frage Unternehmen, deren Umsätze, die von irgendwelchen Volkswirtschaften bei weitem überschreiten, aber sind eben, zumindest bisher noch, da gibt es ja auch Entwicklungen, die in eine andere Richtung gehen, aber bisher sind es eben noch die Nationalstaaten, die die politischen Rahmenbedingungen des Wettbewerbs bestimmen. Und hier liegt auch so eine kleine Erklärung drin, warum Globalisierung und Nationalismus, wie man ja meinen könnte, eben nicht in einem Widerspruch stehen, sondern sich vielmehr gegenseitig bedingen. Weil eben die Globalisierung durch nationalstaatliche Vereinheitlichung der Welt stattfand. Und die Ausbreitung des Kapitalismus ließ eben keinen Weltstaat entstehen. Auch hier wieder, wie lange Zeit in der linken Theoriebildung erwartet oder vielleicht auch gehofft wurde, sondern im ganzen Gegenteil hat die Globalisierung unzählige neue Nationalstaaten entstehen lassen. Also seit 1988 hat die Zahl souveräner Nationalstaaten um 20% zugenommen. Und wenn man sich eben die Entwicklung in Katalonien oder auch in Schottland oder anderen Regionen der Welt anguckt, spricht jetzt nichts dagegen, dass in naher Zukunft auch noch mehr dazu kommen. Das heißt, neben diesem durchaus demokratischen und bisweilen revolutionären Aspekt ging es eben auch bei diesen Unabhängigkeitskämpfen darum, sich selbst zum Global Player zu erheben und eben ein anerkannter Akteur in der Weltmarktkonkurrenz zu sein. Nun haben sich ja die Verhältnisse so ein bisschen geändert, die Kolonialzeit ist vorbei, zumindest offiziell. Und das bedeutet eben auch, dass sich globale Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse grundlegend verändert haben. Vor allen Dingen bedeutet das eben, dass Herrscher und Beherrschte sich auch in ehemaligen Kolonien nicht mehr als Vertreter und Vertreterin verschiedener Nationen gegenüberstehen, sondern eben innerhalb ein und derselben Nation. Und ebenso wird eben Herrschaft, Zwang, Ausbeutung und Unterdrückung nicht mehr von außen gegen die Nationen ausgeübt, sondern innerhalb der Gemeinschaft. Und so bekommt natürlich durch das Ende realer kolonialer Fremdherrschaft die Forderung nach nationaler Befreiung eine neue Bedeutung, weil sich die Frage stellt, wer hier eigentlich von wem befreit werden soll. Wie schon erwähnt, waren aber viele, ich sag mal, postkoloniale nationale Befreiungsbewegungen in erster Linie sozialrevolutionäre Bewegungen, die sich eben gegen autoritäre Regime stellten. Und das vor allen Dingen eben damit zusammenhing, dass, wie wir wissen, das Ende der Kolonialzeit keineswegs eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ländern bedeutet hat, sondern dass vielmehr vielerorts wirtschaftliche, politische und andere Machtstrukturen unverändert fortbestehen und sich sozusagen bloß die Player verändert haben und ausgewechselt wurden. Zugleich verweist das aber auch schon auf ein grundlegendes Problem des nationalen Befreiungskampfes, das, wie ich finde, meist außer Acht gelassen wird. Nämlich oberflächlich betrachtet war der antikoloniale Befreiungskampf erfolgreich. Also das heißt, die gesamte politische Landkarte Afrikas, ebenso wie große Teile Südasiens, sind das Produkt erfolgreicher nationaler Befreiungskämpfe. Wenn man sich diese Länder anguckt, sind die aber auch keine Bezugspunkte für eine fortschrittliche oder emanzipatorische Gesellschaftsordnung. Natürlich liegt hier eine Ursache hierfür auch eben in den globalen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, in der Geschichte kolonialer Unterdrückung und auch in der Geschichte postkolonialer Ausbeutung und globaler sozialer Ungleichheit und so weiter. Trotzdem zeigt es, dass mit erfolgreicher Befreiung der Nationen und Erreichung der Unabhängigkeit eben keineswegs automatisch auch eine soziale Befreiung der Menschen einhergeht. Ich finde, man muss sich das einfach verdeutlichen, dass also nach dem Ende der Kolonialzeit vielerorts nationale Befreiungsbewegungen entstanden, um genau gegen die Ordnung und Herrschaft zu kämpfen, die zuvor aus einem erfolgreichen nationalen Befreiungskampf hervorgegangen war. Und zumindest das sollte zum Nachdenken anregen. Mittlerweile ist die Zeit der nationalen Befreiungsbewegung ja so ein bisschen vorbei. Es gibt zwar noch viele, die irgendwo auf dem Globus unterwegs sind, aber von einer großen, globalen, antirevolutionären Bewegung kann ja eigentlich keine Sprache mehr sein. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat oder das verfolgt, also die dienstälteste Guerilla Lateinamerikas, die kolumbianische FARC, ist jetzt seit einem Jahr oder so in Friedensverhandlungen eingetreten und möchte die Waffen abgeben. Es gibt irgendwie noch die Zapatistas in Mexiko, von denen man aber auch nicht mehr allzu viel hört. Es gibt natürlich dazu den kurdischen Befreiungskampf, der aber nochmal in einer ganz anderen Liga spielt, weil die sich ja in den letzten Jahren tatsächlich wegentwickelt haben von sozusagen nationalen oder von der ursprünglichen Idee nationale Befreiung und Erkämpfung von Unabhängigkeit in einem eigenen Nationalstaat, sondern jetzt dieses Konzept des demokratischen Konföderalismus fahren, das vielmehr auf Basisdemokratie und Ähnlichem aufbaut. Naja, und dann gibt es eben noch solche Bewegungen wie in Katalonien oder im Baskenland, wo sich tatsächlich noch eine breite Bewegung befindet, die sich auf die Idee der nationalen Befreiung bezieht. Fing es jetzt an zu flackern?
Ja. Okay.
Ich werde euch trotzdem jetzt mal ein Video zeigen, was ich finde, was einen ganz guten Einblick gibt in die linke Strömung des katalanischen Nationalismus. Das ist schon ein paar Jahre alt. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Es gab mal so einen Trend, der hieß Lipdub. Und das war, dass man möglichst viele Leute zusammenkriegt, die gemeinsam ein Lied singen, was dann ohne Schnitt gefilmt wird. Ihr werdet, falls ihr es nicht verstanden habt, gleich sehen, was ich damit meine. Da gab es dann auch so Wettbewerbe und sonst was. Ich glaube, die haben da auch irgendeinen Preis gewonnen. Aber eigentlich geht es um die Bilder. Ja. Ich werde den Ton mal mit anmachen und mich vorab für die Musik entschuldigen.
Siempre lleva
soweit erstmal, um so einen kleinen Einblick zu kriegen in die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Vielleicht nur so viel zum Video, ich werde eh mal wieder auf Punkte da eingehen, falls ihr euch gefragt habt, was diese vielen verschiedenen Fahnen da machen. Der katalanische Nationalismus ist eben eine sehr breite Bewegung, wo es viele Strömungen drin gibt. Die katalanische Flagge an sich ist einfach erstmal nur die gelbe mit diesen vier roten Streifen. Ich weiß nicht mehr genau, es war, glaube ich, irgendjemand, der eine Schlacht verloren hat und mit seinen blutigen vier Fingern sich noch irgendwo festgehalten hat an einer Wand, und daraus ist dann diese Flagge entstanden. Dann seht ihr aber, dass es auch diese Fahne gibt mit so einem blauen Dreieck und einem weißen Stern drin. Das ist so die Fraktion, die würden schon gerne einen eigenen katalanischen Staat haben, aber das muss jetzt nicht unbedingt eine sozialistische Republik sein, das blaue Dreieck bezieht sich tatsächlich auf die kubanische Revolution, aber trotzdem ist das eher so die Fraktion Separatismus, ja, aber wie es danach weitergeht, schauen wir mal. Und dann habt ihr gesehen, gibt es eben auch noch die Fahne mit dem roten Stern in einem gelben Dreieck, und das sind die Linksnationalisten, die halt sagen, ein unabhängiges Katalonien muss ein sozialistischer Staat sein. Die linke Unabhängigkeitsbewegung, und das sieht man ja auch schon in dem Video, steht eben nicht für sich, sondern ist vielmehr Teil eines sehr weit verbreiteten katalanischen Nationalismus. Und ich hatte überlegt, ob ich es mache, aber ich habe mich doch dafür entschieden, das so ein bisschen historisch einzuordnen. Und da geht es mir aber nicht darum, Nationalismus aus der Geschichte abzuleiten und jetzt mit irgendwelchen verlorenen Schlachten und wer welchen König mal davongejagt hat, sondern es geht eben darum, das auch so ein bisschen gesellschaftstheoretisch einordnen zu können und verstehen zu können, warum es diese großen nationalistischen Bewegungen in Katalonien und auch im Baskenland gibt. Also in Spanien ist es so, das ist ja aufgeteilt in 17 autonome Regionen, die so verschieden starke Autonomierechte haben. Und in jeder dieser Regionen gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung. Die sind bloß meist so marginal und klein, dass sich niemand dafür interessiert. Also es gibt auch eine Bewegung für die Unabhängigkeit der Kanarischen Inseln und was weiß ich was. Also man findet sie überall. Aber sie sind eben nur im Baskenland und Katalonien tatsächlich zu einer großen Bewegung geworden, die tatsächlich eben auch Einfluss hat durch ihre Größe. Und dieser, ich nenne es mal, peripherer Nationalismus in Katalonien und auch im Baskenland, der entstand Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen der einsetzenden Industrialisierung. Spanien war zu dieser Zeit ein sehr rückständig, zutiefst katholischer Agrarstaat. Vor allen Dingen hing also quasi auch so ein bisschen der einsetzenden Moderne hinterher. Und das Entscheidende, und das erklärt nämlich auch, warum es den Nationalismus da in diesen beiden Regionen nur in solcher Stärke gibt, ist, dass Katalonien und das Baskenland eben das Zentrum oder die beiden Zentren der kapitalistischen Modernisierung in Spanien war. Das heißt also, der Nation-Building-Prozess, wie er eben aus anderen europäischen Staaten bekannt ist, also heißt charakterisiert durch Industrialisierung, Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise, Aufkommen eines Bürgertums und damit dann eben auch Herausbildung von Nation und nationaler Einheit, dieser vollzog sich in Spanien faktisch nur in diesen beiden Regionen. Sie machten also sozusagen ihre eigene industrielle Revolution und eben mit auch all den dazugehörigen Folgen, also heißt sozialer Wandel, Auflösung traditioneller Arbeits- und Gemeinschaftsstrukturen, es fand eine Verstädterung und eine Landflucht statt und eben nicht zuletzt Armut und soziale Verschlechterung breiter Schichten der Bevölkerung. Und so war eben diese nationalistische Bewegung, die sich in dieser Zeit entwickelte, einerseits ein Instrument für die Trägerschichten, auch dieser kapitalistischen Modernisierung, um eben sozusagen die nötige gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, die es brauchte, damit eben der Kapitalismus sich weiter ausbreiten kann. Und dafür waren die Feudalgesellschaften, und das ist sozusagen das, wie es überall vonstatten gegangen ist, da Feudalgesellschaften waren einfach nicht in der Lage, diesen Anfordernissen des Kapitalismus gerecht zu werden. Und gleichzeitig waren aber die nationalistischen Bewegungen eben auch eine Reaktion auf diese enormen gesellschaftlichen Veränderungen, den rasanten sozialen Wandel und eben die sozialen sowie ökonomischen Probleme, die damit einhergingen und für die der spanische Staat, der Zentralstaat, eben keine zufriedenstellende Antwort bieten konnte. Man kann in Katalonien sozusagen diese Funktion des Nationalismus als Reaktion auf diesen gesellschaftlichen Wandel auch daran sehen, dass in Katalonien tatsächlich die Arbeiterbewegung fast zeitgleich als eine Massenbewegung entstand wie der periphere Nationalismus. Also heißt im Jahr 1870, als die erste nationalistische Organisation Kataloniens gegründet wurde, fand auch der erste Arbeiterkongress in Barcelona statt, damals stark anarcho-syndikalistischer Prägung. Genau, insofern war also in beiden Regionen, Baskenland und Katalonien, der Nationalismus eben auch so eine Reaktion. Es gab aber große Unterschiede zwischen Baskenland und Katalonien, die man heute auch nicht mehr so sieht, die aber, glaube ich, viele auch nicht kennen. Was auch daran lag, dass sozusagen die Folgen dieser Industrialisierung und kapitalistischen Modernisierung sehr unterschiedlich waren in den beiden Regionen. In Katalonien war es so, dass die Bauern und auch das Bürgertum sehr von dieser kapitalistischen Modernisierung profitierten und das sozusagen als etwas Positives ansahen und sich vorgenommen hatten, eigentlich Gesamtspanien zu modernisieren. Also es gab tatsächlich damals eine Bewegung, die dafür eintrat, Spanien zu katalanisieren. Und im Baskenland war es aber andersrum, weil nämlich das Bürgertum eigentlich seine Interessen ganz gut im spanischen Zentralstaat sozusagen vertreten sah und die Mittelschicht oder das Kleinbürgertum und die Bauern hingegen von dieser kapitalistischen Modernisierung und von diesem Prozess komplett ausgeschlossen waren und eben nicht davon profitierten. Das heißt so ein bisschen, dass obwohl sie zeitgleich entstanden waren, diese beiden Bewegungen, der katalanische und der baskische Nationalismus, zwar beide aus einer enttäuschten Hoffnung heraus entstanden waren, aber gegensätzlich ja nicht hätten sein können. Nämlich die katalanischen Nationalisten wollten die gesellschaftliche wie ökonomische Modernisierung, die in Gesamtspanien unmöglich erschien, vorerst in ihrer Region durchsetzen. Und die baskischen Nationalisten wiederum wollten die alte Ordnung, die sie in Spanien bereits verloren sahen, zumindest in ihrer Region vor dem Einfluss der Moderne beschützen. Also der baskische Nationalismus wurde mehr oder weniger quasi von einer Person tatsächlich begründet. Das war Sabino Arana. Und Sabino Arana war der Meinung, man müsste die baskische Rasse vor dem Einfluss von jüdischem und arabischem Blut schützen. Und das ist auch der, der die immer noch gültige baskische Fahne entworfen hat. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, kann man also aus der ökonomischen Stellung der Trägerschichten und ihrer Rolle im Prozess der kapitalistischen Modernisierung bis zu einem Teil zumindest auch diese inhaltlichen Unterschiede der beiden nationalistischen Bewegungen erklären. Also heißt, in Katalonien wollten die Bauern und das liberale Bürgertum als Profiteure der Modernisierung gegen den verkrusteten spanischen Agrarstaat und die alte Ordnung kämpfen und bezogen sich eben auf die liberalen Ideen der französischen Revolution, auf die Demokratisierung und auf die auch gesellschaftliche Modernisierung. Und im Baskenland war es eben die Bauern und das abgehängte Kleinbürgertum als Träger der nationalistischen Bewegung und zugleich als Verlierer der Modernisierung, die für den Erhalt der alten Ordnung, sie nannten es das goldene Zeitalter, kämpften und eben gegen die Moderne und ihre Begleiterscheinungen und sich deswegen zutiefst rassistisch und antisemitisch und übrigens auch katholisch äußerten. Das nur so ganz kurz sozusagen zum Entstehungshorizont dieser beiden nationalistischen Bewegungen. Jetzt mache ich einen Sprung zum Ende der Franco-Diktatur. Also in Spanien gab es ja von 1939 bis Ende der 70er, als er dann mal endlich gestorben ist, die frankistische Diktatur. Und als die zu Ende war, gab es dann so einen Boom nochmal des peripheren Nationalismus. Also heißt, überall entstanden Gruppen, Parteien, Kulturvereine, es gab Massendemonstrationen für die Unabhängigkeit. Das heißt, das Franco-Regime, was natürlich ein zutiefst autoritär spanisch-nationalistisches Regime war, hatte mit seinem Zentralismus und dem Zwang zu spanischem nationalem Bewusstsein entgegen seiner Intention zu einer Stärkung des peripheren Nationalismus beigetragen. Also heißt, sein Versuch, so ein autoritäres Nation-Building von oben durchzusetzen, ist auf jeden Fall in die Hose gegangen. Ganz im Gegenteil hat es eben dazu geführt, dass sich diese peripheren nationalen Identitäten, dass die ganz gestärkt daraus hervorgegangen sind. Vor allen Dingen hat es aber auch im Falle Kataloniens und des Baskenlands dazu geführt, dass sich der Nationalismus zumindest in Teilen nach links bewegt hat, was eben einfach daran lag, dass auch wenn es da viele Mythen gibt, wie groß die Unterdrückung von regionaler Sprache und Kultur war, gab es auf jeden Fall eine Unterdrückung und eine Diskriminierung. Und was gleichzeitig bedeutet hat, dass wenn man in der Zeit der Franco-Diktatur irgendein Brauchtum gepflegt hat oder die baskische oder katalanische Sprache gesprochen hat, war das halt zugleich ein Akt des antifaschistischen Widerstandes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um diese heutige Situation auch zu verstehen, weil das nämlich bis heute fortwirkt. Also dass diese Betonung von katalanischer oder baskischer Kultur als so ein rebellischer Akt aufgefasst wird und eben als schon eine klare Stellungnahme gegenüber dem autoritären spanischen Zentralstaat. Und in dieser Zeit dieses Booms des peripheren Nationalismus entstand eigentlich auch erst dann wirklich eine starke linke Unabhängigkeitsbewegung, was eben auch mit der Zeit zusammenhing, Ende der 70er Jahre. Sie sahen sich als Teil dieser globalen antiimperialistischen Bewegung. Zugleich waren sie eben auch Teil der aufkommenden neuen sozialen Bewegungen, also heißt der feministischen, ökologischen, antirassistischen und antifaschistischen Bewegungen, die ja global in dieser Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Und inhaltlich, und ich finde, das konnte man in diesem Video ganz gut sehen, beziehen sie sich also einerseits auf die Legitimation des traditionellen Nationalismus, heißt ethnisch-kulturell. Man hat ja diese ganzen Brauchtümer in dem Video gesehen und irgendwelche alten historischen Schlachten, die nachgespielt wurden. Und gleichzeitig haben sie das aber verbunden mit sozialistischen Inhalten und revolutionären Forderungen. Und vor allen Dingen waren sie bis noch vor wenigen Jahren die einzigen, die tatsächlich eine vollständige Unabhängigkeit gefordert haben. Also das heißt, es gab zwar schon immer in beiden Regionen, Katalonien und Baskenland, eine Art nationalistische Hegemonie, die aber eigentlich eher so ein Gefühl war, und viele Leute, wenn Umfragen gemacht wurden, haben sich halt irgendwie eher als Katalanen oder als Basken gesehen als Spanier und hätten gern ein paar mehr Autonomierechte gehabt und ähnliches. Aber es gab nie eine Mehrheit tatsächlich für die Schaffung eines unabhängigen eigenen Staates. Es war wirklich lange Zeit einfach die linke Unabhängigkeitsbewegung, die das gefordert hat. Genau, was die linke Unabhängigkeitsbewegung, wie schon erwähnt, eben verbindet mit allen anderen nationalistischen Strömungen, ist eben diese positive Bezugnahme auf die eigene Nation und die nationale Identität, die geschützt und bewahrt werden müsste, und eben vor allen Dingen auch die Verteidigung von Sprache und Kultur als existenzielle Eigenschaften des eigenen Volkes. Falle Kataloniens hat zum Beispiel mal Pasqual Maragall, der war bis 2006 Regierungschef, die Sprache als die DNA der Katalanen bezeichnet. Und wenn man sich sozusagen heute anguckt, wie das Nationenkonzept definiert wird, ist es relativ gesehen ein sehr fortschrittliches Konzept. Also zum Beispiel hat der im Exil sitzende Ministerpräsident Puigdemont in einem Spiegel-Interview betont, dass jeder, der hier lebt und arbeitet, Katalane sei, und hat dann noch stolz dazu gesagt, dass ja 70% der katalanischen Bevölkerung andere Wurzeln hätten. Das hört sich jetzt erstmal sehr fortschrittlich an. Zum einen ist in Bezug auf das, jeder, der hier lebt und arbeitet, ist Katalane. Es gibt natürlich auch in Katalonien eine nicht kleine Anzahl an Menschen, die nicht die spanische Staatsbürgerschaft besitzen und die eben auch bei dem nationalistischen Referendum nicht abstimmen durften über die katalanische Unabhängigkeit. Und in Bezug auf 70% der Katalanen haben andere Wurzeln, damit meint er eben Menschen aus anderen Regionen Spaniens. Und genau, in diesem Falle wäre ich dann auch ein Migrant, der hier auf der Bühne sitzen würde. Man sieht also einfach, dass so ein ethnisch-kulturelles Verständnis von Nationen da auch eine wichtige Rolle spielt. Genau, und wie aber erwähnt, war das eben diese nationalistische Hegemonie lange Zeit eher so ein Gefühl, und es gab viele Diskussionen über den Grad der Autonomie. Also wer es nicht weiß, es gibt einen sehr hohen Grad an Autonomie, was bedeutet, dass es eine eigene katalanische Polizei gibt, es gibt eine eigene baskische Polizei. Der Hauptstreitpunkt ist tatsächlich immer, wie viel Steuern von Katalonien, die ja die reichste Region Spaniens ist oder die produktivste, an den Zentralstaat abgeführt werden müssen. Also so ein bisschen wie dieser Länderfinanzausgleich in Deutschland. Zu einer aber auch nicht nur nationalistischen, sondern separatistischen Mehrheit kam es dann in Katalonien tatsächlich erst im Zuge der Wirtschaftskrise, die in Spanien 2007 eingesetzt hat. Also ausgelöst durch so Finanz- und vor allen Dingen Immobilienspekulationen ist eben Spanien ab 2007 in einer schweren Krise versunken, aus der Spanien bis heute nicht raus ist und die tatsächlich einer sozialen Katastrophe gleichkommt. Also heißt, in der Anfangszeit gab es hunderte Zwangsräumungen pro Tag. Die Arbeitslosigkeit liegt, glaube ich, sogar immer noch bei 20-25%. Und dazu kam eben seitens der rechtskonservativen Regierung der spanischen Volkspartei, Mariano Rajoy, eine repressive und autoritäre Sparpolitik, die also den Sozialstaat quasi komplett abgebaut hat. Im Zuge dieser Krise führt es eben dazu, dass sich die bürgerliche und bisher eher moderat nationalistische Strömung dann auch der Unabhängigkeitsforderung angeschlossen hat, wodurch dann eben eine separatistische Mehrheit im Parlament entstanden ist. Und zugleich gab es Massendemonstrationen mit mehrfach über 1 Million Menschen, und auch das muss man in Relation setzen. Also wenn man von der autonomen Region Kataloniens ausgeht, da leben 7-8 Millionen Menschen. Wenn davon 1 Million Menschen auf die Straße gehen, das wäre so, wie wenn man es schafft, in Berlin eine Demonstration mit 10 Millionen Menschen auf die Beine zu stellen. Und wenn man sich das anguckt, gerade diese Massenmobilisierung des katalanischen Nationalismus, eigentlich viel spannender finde, ist die Frage, okay, woher kommt diese Motivation und diese Mobilisierung? Woher kommt diese Wirkungsmächtigkeit des Nationalismus? Und daran kann man sozusagen eigentlich sehr anschaulich zeigen, wie Nationalismus funktioniert und warum er eben auch so gut funktioniert. Das heißt, im Falle Kataloniens wird eben unter dem Banner der Nation eine durch und durch heterogene und sozial ungleiche Bevölkerung mit unterschiedlichen Zielen zu einer wirksamen nationalen Einheit. Also das heißt, bei den konservativen Kreisen und dem Unternehmertum und Ähnlichem ist es eindeutig, dass die Forderung nach Unabhängigkeit nur daraus resultiert, weil sie sich aus dem krisengeschüttelten und ruinösen spanischen Zentralstaat lösen wollen, als eben reichste und produktivste Region. Dann gibt es die unteren Schichten der Gesellschaft, die eben hoffen, in einem eigenen Staat endlich aus der Misere und dem Leid rauszukommen, was die Krise mit sich gebracht hat. Und dann gibt es eben, wie erwähnt, die Linksradikalen und Marxistinnen, die darin den Weg zu einer sozialistischen Republik sehen. Und die finden sich dann alle auf der Straße zusammen unter dem Banner der katalanischen Nation. Und heißt also, diese Motivation, sich mit der Nation zu identifizieren und staatliche Unabhängigkeit einzufordern, sind total verschieden, wenn nicht sogar gegensätzlich. Aber der Nationalismus erfüllt eben für alle die gleiche Funktion und wird zugleich von allen gesellschaftlichen Gruppen als der einzige Weg zu ihrem Ziel angesehen. Und gerade diese Unbestimmtheit des Nationalismus und diese, sagen, dass er die Möglichkeit bietet, alles Mögliche in ihn rein zu projizieren, ist ein wichtiger Grund, warum er nicht nur in Katalonien weiterhin so einen großen Erfolg hat. Und trotzdem finde ich es erstaunlich, wenn man sich anguckt, welche Mobilisierung, Selbstorganisation und ja auch Opferbereitschaft dort die Menschen an den Tag legen für etwas, was ihre konkreten Lebensverhältnisse eben in keinster Weise tangiert. Also heißt, trotz der sozialen Katastrophe, trotz der extremen Kürzungen sozialstaatlich im Bildungs- und Gesundheitssystem, trotz der enormen Zunahme von Armut und Obdachlosigkeit, waren es eben nicht die sozialen Proteste, die diese Massen auf die Straße gebracht haben, sondern der Nationalismus und die Verteidigung nationaler Identität. Und wenn ihr das verfolgt habt, es gab ja durchaus in Spanien mit dieser M15-Bewegung und ähnlichen große soziale Proteste, aber die haben in ihren besten Zeiten vielleicht 100 bis 200.000 Leute in Madrid auf die Straße gebracht. Also es steht in keinem Vergleich. Und eine der größten Demos in Katalonien, die fand 2010 statt mit über 1,5 Millionen Menschen. Und also heißt auch inmitten dieser Krise. Und der Anlass für die Demo war, dass es eine sozusagen Neuausarbeitung der Regionalverfassung Kataloniens gegeben hatte. Und in der Version, die das katalanische Parlament nach Madrid geschickt hatte, stand in der Einleitung drin, Katalonien ist eine Nation. Also es war einfach nur dieser Satz, der auch sozusagen überhaupt keine Auswirkungen auf das reale Leben der Menschen hat. Und den Satz hat aber natürlich Madrid gestrichen, weil es gibt ja nur eine Nation, die spanische Nation, und daraufhin, wegen diesem gekränkten nationalen Gefühl, sind dann 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen und unter dem Motto, wir sind eine Nation, wir entscheiden. Und ich denke, dass man hier sehr gut eben eine der wichtigsten Funktionen von Nationalismus deutlich sieht, nämlich eben seine Funktion als Sinnstiftungs- und Erklärungsmuster moderner gesellschaftlicher Verhältnisse. Und diese Verhältnisse zeichnen sich ja aus durch so eine Unbeständigkeit, durch einen rasanten sozialen Wandel und auch schwer durchschaubare Abhängigkeitsverhältnisse. Zugleich sind soziale Bindungen und traditionelle Gemeinschaftsformen in diesen modernen Konkurrenzgesellschaften beständiger Zerstörung ausgesetzt. Und zugleich entwickeln sich diese Verhältnisse so rasant weiter, dass eigentlich kaum Zeit zur Reflexion und bewusster Entscheidung bleibt, will man nicht von der Entwicklung abgehängt werden. Das heißt, diese fortwährende Zersetzung des Bekannten und diese zunehmende Unsicherheit und Unbeständigkeit bringt die Menschen eben dazu, sich an vermeintlich alten und bewährten Strukturen, Heimat, Kultur, Sprache, Nation festzuhalten. Heißt, wenn man schon nicht weiß, wohin es geht, will man wenigstens wissen, woher man kommt. Oder wie Detlef Clausen mal die drei großen Fragen der Moderne bezeichnet hat, wer sind wir, wo kommen wir her und wer ist schuld? Und diese gefühlte, durchaus ja auch reale Ohnmacht als Individuum, keine oder kaum Handlungsmöglichkeiten zu besitzen, wird dann eben durch die nationale Identität kompensiert. Also heißt, die nationale Identität ermöglicht die Illusion, eine Stimme in der Welt zu haben, die einem sonst versagt bleibt. Und über diese Identifikation mit dem nationalen Kollektiv imaginiert man sich eben zum Anspruchsberechtigten in der Weltmarktkonkurrenz und hat als Global Player seinen Platz in der Weltgeschichte. Also auf diesen Demonstrationen in Katalonien gibt es auch ein Motiv oder ein Transparent, was sehr oft geschwungen wird, und da steht dann drauf, the next star in Europe. Also man will sich halt gar nicht rausziehen, sondern man will einen Teil vom Kuchen haben. Das heißt, das Fehlen individueller Selbstbestimmung wird eben in die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung übersetzt. Und im Falle des linken Nationalismus steht eben dahinter die Illusion, dass mit nationaler Befreiung zugleich auch die soziale Befreiung einhergeht. Und für diese linke Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien ist eben die nationale Frage die Hauptursache fortwährender Unterdrückung und Ungleichheit und in der logischen Folge der Nationalismus eben das Hauptinstrument revolutionärer Veränderung. Und dabei beziehen sie sich eben auf die Tradition nationaler Befreiung, unterscheiden sich aber ganz grundlegend von ihnen, nämlich durch ihren Bezug auf Ethnie, Sprache und Kultur. Ich möchte euch einen Briefwechsel vorlesen, der wurde zwar nicht zwischen einer katalanischen Gruppe geführt, sondern zwischen der baskischen ETA mit der mexikanischen EZLN, also den Zapatistas. Und ich finde, dass er diesen Unterschied sehr schön deutlich macht. Der Anlass des Briefwechsels war, das war glaube ich im Jahr 2003, dass die Zapatistas in einem offenen Brief in einer linken mexikanischen Tageszeitung die ETA aufgefordert hatten, sie sollten sich doch mal wieder mit dem spanischen Staat an einen Tisch setzen, um den Konflikt zu lösen. Und da war die ETA schwer empört, was denen einfällt, sich in ihre Angelegenheiten einzumischen, und sie haben mit einem offenen Brief geantwortet. Ich werde ihn jetzt nur sehr gekürzt vorlesen, aber da schreibt die baskische ETA, sie fangen an die Kinder der EZLN. Unsere Sprache ist das Euskara, das Baskisch, die Lingua Navarum. Es ist eine alte und eine junge Sprache. Und Euskal Herria ist das Volk der Basken. Wir, die wir mit allen Waffen, die wir zur Hand haben, für die Freiheit unseres Volkes kämpfen, ziehen es vor zu sagen, dass Euskal Herria, das Volk Euskaras, unserer Sprache ist. Unsere Sprache ist unsere Heimat, frei. Und unsere Kinder sehen uns kämpfen, manchmal ohne uns zu sehen. Aber sie verstehen das alles ohne Worte. Sicher so wie ihr, die Kinder der EZLN. An die Alten der EZLN. Unser Volk ist ein altes Volk. Wir lebten in einer offenen Gegend, beschützt durch ihre Berge und Täler. Die Wurzeln unseres Volkes liegen sehr tief in der Geschichte verankert. So tief, dass wir fast sicher sind, dass unsere Wurzeln im Erdinneren die Wurzeln des chiapanekischen Volkes streicheln. Und von dort her rührt der Respekt für euer Volk, den ihr am Leben erhalten habt. Der öffentliche Weg ohne vorherige Absprachen, auf dem Sie diesen Vorschlag gemacht haben, zeugt von einem tiefen Mangel an Respekt dem baskischen Volk gegenüber. Und dann schließen Sie ab mit der Parole, es lebe das freie Chiapas, es lebe das freie Baskenland. So, dann hat die EZLN wieder drauf geantwortet, wer sich ein bisschen, also damals war noch Markus, der Subkommandant, wer sich ein bisschen mit der EZLN beschäftigt hat, kennt den zynisch-sarkastischen Ton, den Sie gerne anschlagen, und das machen Sie auch hier, Ihre Antwort an die ETA. Erstens, ich muss Sie darüber aufklären, dass die Kinder der EZLN nicht alles ohne Worte verstehen, wie sie irrtümlich in ihrem Brief annehmen. Aus diesem Grund behandeln wir sie auch wie Kinder. Wir reden mit ihnen. Und sie wissen, dass wir das hier nur machen, damit sie nicht dasselbe tun müssen. Die ETA behauptet, das baskische Volk zu repräsentieren, und wenn wir sie mit dem Vorschlag beleidigen, dem Wort eine Chance zu geben, dann beleidigen wir das ganze baskische Volk. Anders als sie selbst behaupten wir nicht, irgendjemanden zu repräsentieren, außer uns selbst. Wir beziehen uns auf uns selbst und verstecken uns nicht hinter vermeintlichen Repräsentationen, die in den meisten Fällen ohne Wissen der Repräsentierten übernommen werden. Und dann gibt es ein PS. Bevor ich es vergesse, hinsichtlich Ihres Schlusses, es lebe das freie Chiapas. Wir bitten Sie nicht um Respekt, nur um geografische Kenntnisse. Chiapas ist ein Staat des mexikanischen Südostens. Keine Organisation oder Person hat vor, für die Befreiung von Chiapas zu kämpfen und schon gar nicht die Zapatisten. Genau, wie gesagt, finde ich, kann man hier sehr gut den Unterschied, ich nenne es jetzt mal alte und nationale Befreiung sehen, während also die, in diesem Fall, die EZLN ihren Befreiungskampf ganz pragmatisch als einen politischen Kampf betrachtet, glaubt die ETA eben an mystische Gemeinschaften und Völker, die es seit Jahrtausenden gibt und deren Wurzeln sich im Erdinnern streicheln. Und vertritt eben zugleich auch eine totalitäre Vorstellung von Gesellschaft, in der es eben gar keine Repräsentation braucht, weil ja Volkeswille eh feststeht und sie sozusagen die Avantgarde sei, die diesen Volkeswillen nach außen trägt. Und besonders zeigt eben der Schluss Freiheit für Chiapas den grundlegenden Unterschied. Während ursprüngliche nationale Befreiungsbewegungen unter Unabhängigkeit eben die Erlangung der demokratischen Kontrolle über die Institutionen und Ressourcen des bestehenden Nationalstaates verstanden, wollen Bewegungen wie die Bewegung in Katalonien oder im Baskenland ihre nationale Souveränität durch Abtrennung von einem bestehenden Staat erreichen. Und ihre Begründung dafür ist eben nicht die kollektive Erfahrung von Unterdrückung oder gar die Weltrevolution, sondern ihre Begründung ist ethnische Differenz, eigene Kultur, Sprache, Mythos und so weiter. Und gerade im Falle der baskischen ETA sind Unabhängigkeit und nationale Souveränität zum Selbstzweck geworden und eben nicht mehr Teil einer Vorstellung gesellschaftlicher Veränderungen, auch wenn sie sich immer noch symbolisch auf den Sozialismus beziehen. Eigentlich geht es aber um das Überleben des Volkes und der Kultur. Um ein weiteres Zitat der baskischen Unabhängigkeit, linken Unabhängigkeitsbewegung zu bringen. In einem Buch von 2004 schreibt Alonso, der, ich weiß nicht, ob er immer noch im Gefängnis sitzt, der war Redakteur der linksnationalistischen Tageszeitung Gara im Baskenland und zumindest wurde er angeklagt wegen ETA-Mitgliedschaft. Also es ist nicht einfach irgendein kleiner Durchgeknallter. Und er schreibt in seinem Buch Euskal Herria, die tausendjährige Heimat der Basken, des ältesten Volkes des Kontinents, das als die Wurzel Europas gilt, möchte ein weiterer Stern auf seiner blauen Fahne sein. Euskal Herria ist die Wurzel und will ein Stern sein. Solche völkischen Ausfälle findet man in Katalonien tatsächlich nicht, muss man dazu sagen. Aber trotzdem gibt es auch da eben diese ethnische Begründung des Befreiungskampfes. Also heißt das Recht zu entscheiden, was da eine ganz große Rolle spielt, wird eben mit der vorpolitischen Existenz der katalanischen Nation begründet. Also diese Demonstration, von der ich vorhin gesprochen habe, wir sind eine Nation, wir entscheiden. Wäre es ein demokratisches Nationenkonzept, würde es heißen, wir sind die Nation, wir entscheiden. Also im Sinne von, wir sind die Bevölkerung, wir wollen über unsere Geschicke entscheiden. Aber die Begründung ist eben, wir sind eine Nation. Und deswegen haben wir das Recht, einen eigenen Staat zu gründen. Und genau in diesem Sinne ist auch die Unabhängigkeitserklärung, die ja jetzt sozusagen zumindest von katalanischer Seite erklärt wurde, auch wenn sie nicht akzeptiert wurde, beginnt im zweiten Absatz mit: Die katalanische Nation, ihre Sprache und ihre Kultur haben eine tausendjährige Geschichte. Und insofern kann man diese Bewegung auch als ethnonationalistische Bewegung bezeichnen. Und sie reagieren eben auf diese Transformation der globalen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse, die ich vorhin genannt habe, mit einem Rückgriff auf ethnische Konzepte. Also heißt, im Falle der ETA ist es tatsächlich so, die hat sich früher auf Nicaragua, Kuba und Vietnam bezogen und mittlerweile bezieht sie sich auf den Kosovo als ihrer Meinung nach erfolgreiches Beispiel nationaler Befreiung. Und der Kosovo ist das brutalste Beispiel nationalistischer Gewalt der letzten 20 bis 30 Jahre auf dem europäischen Kontinent. Und statt sozialistischer Weltrevolution steht eben nun das Selbstbestimmungsrecht der Völker ganz oben auf der Liste. Und dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker, was ja ursprünglich eigentlich nur das juristische Instrument der Dekolonisierung war, wird dann eben von diesen Gruppen als Nationalist oder als nationalistische Option für Staatsgründung auf ethnischer Grundlage so ein bisschen missinterpretiert. Und im Zuge dessen werden dann eben auch Begriffe wie Demokratie und Freiheit, die auch gerade im katalanischen Konflikt eine große Rolle spielen, werden eben ethnisch aufgefüllt und nicht für die Menschen, sondern für die Nation gefordert, die angeblich sozusagen ein eigenständiges Subjekt ist und eben das Recht auf Selbstbestimmung hätte. Und aus diesem Weltbild heraus entsteht eben auch dann die Forderung nach einer Welt oder einem Europa der freien Völker. Und frei heißt eben jedem Volk sein Staat, was angeblich die naturgegebene und zugleich demokratische Organisationsform der Menschen darstellt. Und das ist aber nicht viel anderes als der Ethnopluralismus, extrem rechte Bewegung. Und dazu möchte ich euch zwei Bilder zeigen. Die Datei kann nicht geöffnet werden, na gut. Ich hoffe, die nächste kann geöffnet werden. Das eine Bild, was ich euch zeigen wollte, ist, und natürlich kann man das nicht unbedingt der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung vorwerfen, aber dass der Flamsbelang, das ist eine rassistische, neofaschistische Bewegung aus Belgien, die eben auch für die Unabhängigkeit ihrer Region eintreten. Die machen gerade, ich glaube, jeden Monat in der Innenstadt von Brüssel eine Solidaritätskundgebung für den Befreiungskampf in Katalonien und fordern eben auch das Recht Kataloniens ein, unabhängig zu werden. Gut, ich bin froh, dass dieses Bild funktioniert. Das wiederum ist ein Foto vom Stand der Batasuna, das war eine kommunistische Partei des Baskenlandes, mittlerweile verboten. Ich gehe gleich mal zur Seite. Mittlerweile verboten, wie alle linken Organisationen im Baskenland. Und die hatten auf dem Europäischen Sozialforum in Florenz einen Stand und an diesem Stand hatten sie diese Karte. Und auf der linken Seite ist eben das heutige Europa des Kapitals. Und auf der rechten Seite steht für ein Europa der Völker und der Demokratie. Und wenn ihr euch jetzt mal auf der rechten Karte anguckt, die Umrisse Deutschlands, dann fällt euch vielleicht auf, dass es einige Staaten nicht mehr gibt, die wieder Deutschland zugerechnet wurden. Zum Beispiel Teile der Schweiz, Österreich, nach Osten geht es irgendwie auch ziemlich weit, aber natürlich gibt es dazu auch die ganzen anderen, Baskenland, Katalonien, Belgien ist glaube ich zwei oder drei geteilt. Genau, also haben sie auf ihrer Karte quasi ein großdeutsches Reich eingezeichnet, was die NPD zu Tränen gerührt hätte. Ich möchte dabei betonen, dass es mir nicht um eine Gleichsetzung baskischer Kommunistin und deutscher Neonazis geht. Ich würde mal vermuten, was sie gemacht haben, ist einfach eine alte Sprachkarte sich ranzuziehen, zu gucken, wo wird überall Deutsch gesprochen und haben dann irgendwie dementsprechend ihr demokratisches Europa der freien Völker erstellt. Trotzdem zeigt es eben, wohin die Reise geht, wenn man Sprache, Kultur und ethnische Herkunft als Begründung für politische Forderungen oder gar für die Erschaffung eines eigenen Staats heranzieht. Und das ist sozusagen ein grundlegendes Problem nationaler Befreiungsbewegungen, gerade in der heutigen Zeit, dass sie eben das reproduzieren, was sie zu bekämpfen vorgeben. Und es liegt zum einen daran, dass eben nicht Herrschaft, sondern Fremdherrschaft im Fokus der Kritik steht. Und wenn aber als Ursache für die Unfreiheit und die Ungleichheit, für Zwang und Armut eben nicht die Struktur der eigenen Gesellschaft angesehen wird und zudem soziale Konflikte und Ungleichheit in der eigenen Nation verneint werden, können die Verantwortlichen ja nur außerhalb der eigenen Nation stehen. Und im linken Nationalismus führt es eben dazu, dass eine Ethnisierung der sozialen Klassen stattfindet, um diesen Widerspruch sozialer Ungleichheit innerhalb der Nation aufzuheben. Also heißt im Falle Kataloniens sind halt Leute, die nicht die Meinung teilen, es müsste irgendwie einen eigenen katalanischen Staat geben, die werden dann irgendwie schnell als Spanier abgestempelt. Und das wären ja keine echten Katalanen, weil oder auch Leute, die aus oberen gesellschaftlichen Schichten kommen, weil nach Meinung der linken Unabhängigkeitsbewegung ist das katalanische Volk ein Arbeitervolk und ein proletarisches Volk. Und hier ist natürlich auch das Einfallstor für antiamerikanische und auch antisemitische Erklärungsmuster, nämlich die Antwort auf die Frage, wer hier eigentlich von wem befreit werden soll, können letztendlich ja nur auf ethnisierenden und antisemitischen Erklärungsmustern aufbauen, wenn es keine reale koloniale Unterdrückung gibt, die es gerade in diesen Fällen ja eben nicht gibt. Und ein zweites grundlegendes Problem ist, dass nationale Befreiung, wenn sie nur auf die nationale Befreiung setzt, eben nur begrenzt sein kann. Also heißt, nach dieser erfolgreichen nationalen Befreiung sind den Menschen ja weiterhin dem Kapitalismus, der abstrakten Herrschaft und dem stummen Zwang der Verhältnisse, wie es Marx genannt hat, unterworfen. Und sobald die Menschen aber realisieren, dass sie auch nach dem Ende der Unterdrückung weiterhin weder frei noch gleich sind, gewinnen eben ideologische Erklärungsmuster an Attraktivität. Und in der Geschichte kann man das beobachten, dass schon im 19. Jahrhundert eben die missglückte oder unvollendete bürgerliche Emanzipation zu ethnisierenden Vorstellungen und Schuldzuschreibungen geführt hat. Man kann das am Zusammenbruch der Sowjetunion beobachten, wo eben auch sozusagen das Ende des autoritären Regimes dazu geführt hat, dass die Menschen trotzdem nicht frei und gleich waren. Und dann gab es eben Beispiel Kosovo oder grundsätzlich der Balkan, diese Welle nationalistischer Gewalt und neuen Schuldzuschreibungen, also heißt eine Ethnisierung gesellschaftlicher Konflikte. Und man kann es eben auch am postkolonialen Nationalismus in den ehemals abhängigen, kolonial beherrschten Ländern feststellen. Und es ist, ich weiß nicht, ob euch Franz von Norbert sagt, das war so einer der Vordenker der nationalen oder des antikolonialen Befreiungskampfes. Und der hat 1961 dieses Buch veröffentlicht, Die Verdammten der Erde, das ich übrigens jedem und jeder nur empfehlen kann. Und das heißt, er hat das ein Jahr veröffentlicht nach diesem Afrika-Jahr, was ich vorhin genannt habe, wo also 17 ehemalige Kolonien in die Unabhängigkeit erlassen wurden oder die Unabhängigkeit erkämpft hatten. Und schon kurz darauf schrieb er selber in seinem Buch Die Verdammten der Erde, dem Bauern, der immer noch in der Erde herumscharrt, dem Arbeitslosen, der immer noch arbeitslos ist, will es trotz den Nationalfesten, trotz den immer neuen Fahnen nicht gelingen, sich davon zu überzeugen, dass sich in seinem Leben wirklich etwas geändert hat. Die Massen haben Hunger und dass es heute afrikanische Polizeikommissare gibt, beruhigt sie nicht übermäßig. Die Massen fangen an zu schmollen, sich abzuwenden und sich für diese Nation, die ihnen keinen Platz einräumt, nicht mehr zu interessieren. Vom Nationalismus sind wir zum Ultranationalismus, zum Chauvinismus, zum Rassismus übergegangen. Man verlangt die Ausweisung dieser Ausländer, man verbrennt ihre Läden, man demoliert ihre Verkaufsstände, man lyncht sie. Also heißt diese Ethnisierung gesellschaftlicher Konflikte und die Schuldzuschreibung nach außen kompensiert eben diese missglückte Befreiung. Und tatsächlich bin ich der Meinung, gibt es wenig Gründe, warum diese Gefahr nicht auch in Katalonien bestehen sollte. Also heißt, wenn es einen unabhängigen katalanischen Staat gibt und man nicht mehr Spanien für die schlechte wirtschaftliche Lage und die Zwangsräumung und was weiß ich was verantwortlich machen kann, denke ich, würde es nicht lange dauern, bis sich die Menschen auf die Suche nach neuen Schuldigen machen, die sie eben für ihr eigenes Leid verantwortlich machen können. Und so macht eben auch die Unterscheidung Befreiungs- und Unterdrückungsnationalismus nicht wirklich Sinn. Denn jeder Nationalismus, und das ist übrigens, gilt auch für den deutschen Nationalismus, entsteht ja aus einem Gefühl der Unterdrückung heraus. Ob es diese wirklich gibt oder nicht, ist erstmal nebensächlich. Aber heißt, jeder Nationalismus sieht sich selber als einen Befreiungsnationalismus, der sich gegen irgendetwas zur Wehr setzt. Und vor allen Dingen wird aber Befreiungsnationalismus zwangsläufig zu einem Unterdrückungsnationalismus, wenn er nicht mehr aus der Opposition agiert, sondern eben die Hegemonie erreicht. Also heißt, wenn man sich für eine unterdrückte Kultur einsetzt und diese Kultur dann in einem unabhängigen katalanischen Staat zur Leitkultur wird, dann wird es wieder andere Kulturen geben, die von dieser Leitkultur diskriminiert werden. Trotzdem macht es natürlich einen Unterschied, aus welcher Position und mit welcher Motivation nationalistische Bewegungen entstehen. Also heißt in Bezug auf die antikolonialen Bewegungen, auch wenn der Befreiungskampf aus emanzipatorischer Perspektive schiefgegangen ist, mussten sie sich, wie ich vorhin gesagt habe, notwendigerweise national organisieren, um dem Kolonialismus ein Ende zu bereiten. Und man darf auch nicht vergessen, was Kolonialismus bedeutet hat. Es war eben ein System rassistischer Diskriminierung und offenen Terrors, wo sozusagen alles, was danach kam, auf jeden Fall besser ist, als weiter in der Kolonialherrschaft zu verharren. Und ebenso ist es durchaus verständlich, dass Leute, deren Familien oder sie selber noch vor kurzem aufgrund ihrer Zugehörigkeit verfolgt oder unterdrückt wurden, nun nicht sich mit dem ehemaligen Verfolgerstaat identifizieren wollen. Also das kann man auf Kurdistan anwenden, das kann man zum Teil auch aufs Baskenland anwenden. Also heißt, natürlich ist es nachvollziehbar, dass diese Menschen keine Lust haben, Teil eines Staates zu sein, der sie vor ein paar Jahrzehnten noch verfolgt und unterdrückt hat. Und vor allen Dingen ist es eben so, dass in Fällen staatlicher oder gesellschaftlicher Diskriminierung aufgrund einer zugesprochenen ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit die selbstbewusste und positiv konnotierte Betonung dieser Zugehörigkeit erstmal Teil des Emanzipationsprozesses darstellt. Oder vereinfacht ausgedrückt, Black Power ist eben etwas ganz anderes als White Power. Und ich bin der Meinung, dass es trotzdem wichtig ist, sozusagen die Machtverhältnisse und den Kontext von Gewalt und Herrschaft in die Frage auch der Solidarität mit einzubeziehen. Also das ist halt nicht alles das Gleiche. Nichtsdestotrotz bietet es aber auch keine weitergehende emanzipatorische Perspektive. Also es ist eben ein Protest gegen einen aktuellen Zustand, der aber nicht darüber hinausschaut. Und im Falle Kataloniens ist es eben so, oder grundsätzlich europäische Befreiungsbewegungen, kommt eben hinzu, dass sie versuchen, koloniale Verhältnisse auf nicht-koloniale Gesellschaften zu übertragen. Sie sind zwar oder behaupten immer, sie würden unter kolonialer Herrschaft Spanien leben, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Und auch was die Unterdrückung von Sprache oder Kultur angeht, also in Katalonien ist schon längst alles zweisprachig. Man darf in öffentliche Ämter oder sogar in einem Supermarkt nur arbeiten, wenn man in der Lage ist, sich komplett auf Katalanisch zu unterhalten. Genau, und dazu kommt eben, wenn es an dieser kollektiven Erfahrung von Unterdrückung fehlt, also die es eben in Kolonialgesellschaften noch gab und worauf dann die nationale Identität aufgebaut hat, dann wird sich eben bei diesen Gruppen vermehrt Sprache und Kultur bedient, um eben eine Basis zu haben für diese nationale Identität. Und tatsächlich kann man das auch in Spanien beobachten, wie sich die Inhalte verändert haben der linken Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien und im Baskenland mit dem Ende der Franco-Diktatur, also wo es tatsächlich eine reale Unterdrückung gab. Und da war der soziale, demokratische, antifaschistische Aspekt noch viel stärker vorhanden. Und mit der Zeit wurde eben dieser ethnische Aspekt immer stärker. Und das hat dazu geführt, dass die ETA, ich weiß nicht wann es war, vor 6-7 Jahren zu ihrem 50-jährigen Jubiläum, haben die ein Kommuniqué rausgegeben, wo sie dann sogar behaupten, dass sie selbst, also sie sind ja in der Franco-Zeit entstanden und waren eine wichtige Gruppe im antifaschistischen Widerstand. Und mittlerweile behaupten sie, dass es irgendwie nie ihre Motivation war, sondern sie wollten von Anfang an das baskische Volk befreien. Und dieser Kampf, der hält ja bis heute an. Und der antifaschistische Charakter, der wäre ihnen schon damals relativ egal gewesen. Und hier sieht man aber das Problem, wenn Sprache und Kultur als etwas Existenzielles angesehen wird, wird ja auch die Verteidigung von Sprache und Kultur lebensnotwendig für die Menschen. Ich möchte ein Zitat von einer katalanischen linksnationalistischen Organisation, es ist zwar schon älter von 81, aber es bringt es so schön auf den Punkt. Wenn wir nicht verteidigen, was unseres ist, unsere Sprache, unsere Kultur und unser nationales Erbe, werden sie das Land zerstören, uns in Sklaven verwandeln und keine Spur unserer Existenz übrig lassen. Nun ist natürlich die Frage gestellt, okay, aber was ist denn mit Leuten, die eine andere Sprache sprechen, Leuten, die eine andere Kultur leben, wenn die in großer Zahl in eurer Region sich aufhalten, ist das nicht auch schon eine Bedrohung von dieser lebensnotwendigen und lebenswichtigen Sprache und Kultur? Und hier merkt man einfach auch so eine deutliche Widersprüchlichkeit. Also vielleicht, um das wieder ein bisschen zur Verteidigung zu betonen, die Menschen, die in der linken Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien aktiv sind, sind zugleich ganz aktiv in antirassistischen Zusammenhängen, in promigrantischen Zusammenhängen, organisieren Demos für Geflüchtete und alles. Und trotzdem gibt es aber sozusagen, also Nationalismus ist auch einfach was sehr Widersprüchliches. Und gibt es immer diesen Widerspruch bei ihnen zwischen, wir wollen unsere Kultur bewahren und unsere Sprache, was ja erstmal bedeutet, dass alle anderen Sprachen und Kulturen auch eine Bedrohung sind, wenn sie in zu großer Zahl an Menschen auftreten. Und gleichzeitig haben sie aber auch eben dieses antirassistische Moment, oder das ist etwas, was ihnen sehr wichtig ist. Man kann in den letzten Jahren, was die linke Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien angeht, so ein bisschen feststellen, dass sie sich da auch öffnen. Ich würde es mal so ausdrücken, was meiner Meinung nach damit zusammenhängt, dass es eben mittlerweile diese breite Bewegung gibt und sie auch schon sozusagen den Anspruch haben, mehr Leute für ihren Befreiungskampf zu gewinnen. Und woran man es zum Beispiel sieht, ist, dass sie bis vor 2-3 Jahren tatsächlich noch für die Einsprachigkeit eingetreten sind. Heißt, ein katalanischer Staat sollte einsprachig sein und nicht zweisprachig. Und davon sind sie jetzt abgerückt. Gleichzeitig fordern sie, und das als einzige tatsächlich, einen unabhängigen katalanischen Staat in den Països Catalans, also die katalanischen Länder. Das heißt, und da unterscheiden sie sich weiterhin von den anderen Strömungen des katalanischen Nationalismus, sie wollen nicht, dass die autonome Region Kataloniens ein unabhängiger Staat ist, sondern ihrer Meinung nach ist Katalonien größer als die autonome Region, nämlich da gehört dann Valencia dazu, da gehören die Balearen dazu, da gehört Andorra dazu, ein Teil Südfrankreichs und dazu noch ein Dorf auf Sardinien, wo sie sich ein bisschen uneinig sind, was damit passieren soll in einem eigenen Staat. Also nur um deutlich zu machen, auch da gibt es eben weiterhin dieses ethnische Moment, dass im katalanischen Nationalismus, auch wenn es ihnen gleichzeitig sehr wichtig ist, dieses demokratische, sozialrevolutionäre hervorzuheben. Und da ich gerade ein Zeichen bekommen habe, dass ich schon zu lange rede, versuche ich mich jetzt kurz zu fassen. Was ich als ein Grundproblem ansehe, ist eben, und das hatte ich schon erwähnt, dieser Bezugnahme auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wie man hier, es wird immer noch angeworfen, sieht, wenn man das konsequent zu Ende denkt, steht das eben der Selbstbestimmung der Menschen entgegen, eben weil Solidarität nicht mit diesen Menschen, sondern mit Völkern propagiert und gefordert wird, unabhängig der Machtverhältnisse und möglicher repressiver Strukturen innerhalb dieser Gemeinschaft. Also heißt, Menschen werden eben im Selbstbestimmungsrecht der Völker vor allem als Angehörige ihrer Nation behandelt, als Teil dieser unterdrückten Völker, was dazu führt, dass interne soziale Konflikte ignoriert werden oder eben schlimmer Einzelnen, die vor Ort um ihre Befreiung gegen hegemoniale repressive Strukturen kämpfen, wird die Solidarität versagt. Was man übrigens auch daran sieht, wenn, wie es ja immer wieder vorkommt, Teile der Linkspartei oder auch linke Bewegung dann zum Beispiel, also ich habe hier ein Beispiel aus 2008 war es, glaube ich, wo Teile der Linkspartei gefordert haben, Solidarität mit den Völkern Irans und Syriens und haben auf das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten gepocht, was im Falle dieser beiden Staaten eben nichts anderes bedeutet, als dass sie ruhig weiterhin homosexuelle Frauen und ähnliches unterdrücken sollen. Aber das wäre ja Teil dieser Selbstbestimmung und da dürfte man ja aus so einem falsch verstandenen Antiimperialismus nicht dagegen sein. Ich beeile mich, aber ein paar Worte noch zum aktuellen Konflikt. Trotz aller Kritik an linken Nationalismus und an dieser katalanischen nationalen Befreiungsbewegung, die ich jetzt formuliert habe, darf man natürlich nicht vergessen, dass auf der anderen Seite jetzt keineswegs ein toller demokratischer Rechtsstaat steht, sondern ein spanischer aggressiver Nationalismus, der auf jeden Fall um einiges chauvinistischer und gewalttätiger auftritt als der katalanische Nationalismus. Also heißt, Spanien ist ein zutiefst korrupter, konservativer und autoritärer Staat, in dem eben die frankistischen Traditionen fortleben und auch der Faschismus der Franco-Ära nie aufgearbeitet wurde, was man eben auch gesehen hat an dem Umgang des Staates mit dem Unabhängigkeitsreferendum. Insofern finde ich es wichtig, auch eine Trennung zu machen zwischen der Frage der Solidarität mit dem demokratischen Charakter des Kampfes gegen die Repression des Zentralstaates. Das ist übrigens auch was, was die mir immer noch sehr sympathischen Anarchosyndikalisten der CNT in Spanien machen. Die können mit dieser ganzen nationalistischen Bewegung überhaupt nichts anfangen, aber es ist ihnen eben klar, wenn die Guardia Civil kommt und die Leute verprügelt, dann gehen sie mit auf die Straße. Aber das eben zu trennen von der Frage der Unterstützung dieser Unabhängigkeitsbewegung. Und ebenso wäre ein katalanischer Staat wahrscheinlich wirklich entspannter als der spanische und wahrscheinlich viele andere europäische Staaten. Also heißt, wenn man sich anguckt, was das Regionalparlament für Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen hat bezüglich Zwangsräumung, Abschiebegefängnisse, sie haben den Stierkampf abgeschafft oder was auch immer, merkt man, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse in Katalonien tatsächlich andere sind als in Gesamtspanien. Und vieles kann eben nicht durchgesetzt werden, weil die spanische Zentralregierung sich dagegen stellt und sagt, nö, machen wir nicht mit. Also heißt, auch da gäbe es sozusagen Gründe, warum es möglicherweise sogar Sinn machen könnte, sich aus Spanien zu lösen. Nur werden diese Gründe eben nur von einer Minderheit angeführt und sicherlich auch nicht von den bürgerlichen, konservativen Kräften, die ja mittlerweile eine große Rolle in dieser separatistischen Bewegung spielen. Und das beantwortet ja noch nicht die Frage einer linken Perspektive. Und wenn man das aus einer linken Perspektive betrachtet, muss man sich eben auch immer klar machen, jeder Staat ist ein repressives Organ. Und die Mechanismen der Ausgrenzung und Diskriminierung sind keine Frage bösen Willens oder wer gerade an der Regierung sitzt, sondern eben elementarer Bestandteil jedes Nationalstaates. Und auch wenn ich gerade sozusagen die etwas besseren, progressiven gesellschaftlichen Verhältnisse in Katalonien betont habe, muss man sich auch wiederum klar machen, die Linke ist da komplett in der Minderheit. Also die Wahlen, die jetzt nachgeholt wurden am 21. Dezember, da haben die Leute von der CUP, die hatten vorher noch 10 Sitze im Parlament, die haben jetzt nur noch 4 Sitze im Parlament. Und wenn man sich dann überlegt, es gäbe einen eigenen katalanischen Staat, kann man sich ja ausmalen, wie groß der Einfluss von diesen Linksradikalen ist auf die neue Gesellschaftsordnung oder Gesetzgebung oder sonst was. Das Einzige, warum sie gerade sozusagen so eine Bedeutung haben und auch medial so eine Bedeutung haben, ist eben, dass an ihren mittlerweile nur noch 4 Sitzen die separatistische Mehrheit im katalanischen Regionalparlament hängt. Also ich glaube, sie haben durch diese 4 Sitze eine Mehrheit von 2 Sitzen oder sogar nur einem Sitz. Das heißt, würde sich die CUP, diese kleine linksradikale Organisation, rausziehen, dann gäbe es die separatistische Mehrheit nicht mehr im Parlament. Und deswegen sind selbst die bürgerlich-konservativen Kräfte auf diese kleinen linksradikalen Gruppen angewiesen. Aber es ist eben keine linke Mehrheit, es ist eben auch keine linke Bewegung. Und wenn man sich ansieht, wie Leute aus der Arbeiterklasse und aus den migrantischen Teilen der Bevölkerung, die wählen durften, bei der letzten Wahl gewählt haben, sieht man eben auch deutlich, dass es keine soziale Bewegung ist, sondern dass die Menschen eben nicht nationalistisch gewählt haben. Insofern sollte man sich immer wieder klar machen, man kann das Konzept der Nation nicht einfach anders besetzen, weil zu der Nation schon immer beides gehört hat, Integration und Ausgrenzung, Emanzipation und Unterdrückung, Homogenität und Gewalt. Und das eine ist eben ohne das andere nicht haben, deswegen bin ich weiterhin der Meinung, die Linke sollte tunlichst die Finger davon lassen, sich am Konzept der Nation zu bedienen, sondern sich vielmehr überlegen, wie denn ein kosmopolitisches Bewusstsein aussehen könnte, was auch Menschen auf der Straße vereint und mobilisieren kann. Oder um jetzt mit einem platten Zitat noch zu enden, wie ausgerechnet Lenin einmal gesagt hat, mal den Nationalismus nicht rot an. Dankeschön.